Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Listen to Wissen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Musik- und Kulturjournalistin beim Radiosender Byte FM. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen immer mittwochs mit FinalistInnen und Preistragenden des Deutschen Studienpreises. Die Körperstiftung zeichnet damit jedes Jahr herausragende Promotionen aus, aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Entscheidend ist dabei nicht nur die wissenschaftliche Qualität, sondern vor allem auch die Frage, welche Bedeutung hat diese Forschung für unsere Gesellschaft? In dieser Folge habe ich mit Anna Barkenegger gesprochen. Sie ist Physikerin und arbeitet an etwas, das zunächst fast wie Science-Fiction klingt. Mikro- und Nanoroboter, winzig kleine Partikel, die sich durch den Körper bewegen können und vielleicht eines Tages Medikamente genau dorthin bringen, wo sie gebraucht werden. Die Idee dahinter: Therapien gezielter machen und Nebenwirkungen reduzieren. Im Gespräch erzählt Anna, wie man solche Roboter überhaupt steuern kann, warum Magnetfelder dabei eine so wichtige Rolle spielen und was mit diesen Partikeln passiert, wenn sie erstmal überhaupt in unserem Körper sind. Außerdem geht es um Roboter in der Musik und um einen Filmkomponisten, der Anna beim Lesen von wissenschaftlichen Artikeln begleitet. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Ja, hallo Anna. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Wir sprechen ja heute über Nanoroboter. Ich würde sagen, auch ein bisschen über personalisierte Medizin und Hightech-Forschung. So kann man es, glaube ich, betiteln, was du machst. Aber jede wissenschaftliche Laufbahn beginnt ja auch irgendwo. Du hast dich in deinem Leben schon relativ früh der Physik gewidmet. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Physik ist für viele Jugendliche ja eher ein Fach, das man in der Schule so schnell wie möglich versucht abzuwählen. Zumindest gab es da nur wenige Leute, die sich bei mir in der Oberstufe so wirklich wahnsinnig dafür begeistert haben. Bei dir war das anders. Du hast extra die Schule gewechselt, um Physik als Leistungskurs zu belegen. Was mochtest du damals schon an der Physik?
Ich glaube, ich habe einfach die Faszination nicht verloren, Dinge herausfinden zu wollen. Und das fällt mir halt auch bei Schülerinnen und Schülern auf. In den jüngeren Klassen ist dieser Forschergeist, sag ich mal, wirklich noch vorhanden. Und das ist total schön zu sehen, wie sehr, sehr viele junge Menschen da einfach Spaß daran haben, zu experimentieren, Dinge herauszufinden, auch Dinge zu hinterfragen, wie etwas funktioniert oder warum etwas so ist, wie es ist. Und leider sehen wir aber, dass es so im Verlauf der Mittelstufe und dann hin zur Oberstufe, warum auch immer, abnimmt. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass da viele irgendwie diese Faszination ein bisschen an der Physik, an dem Hinterfragen der Wissenschaft so ein bisschen verlieren. Und ich glaube, bei mir war es halt einfach so, ich habe das nicht verloren. Ich habe das einfach beibehalten, weiterhin Dinge zu hinterfragen, wie etwas funktioniert, und auch immer, hatte immer das Gefühl, man steigt immer tiefer und tiefer in das Verständnis ein, auch das mathematische Verständnis dahinter, wie etwas funktioniert. Und das hat mir halt einfach so viel Spaß und Motivation gegeben, dass ich das halt auch dann ja in der Oberstufe zum Leistungskurs weitermachen wollte.
War dir denn damals schon klar, als du diesen Leistungskurs belegt hast, dass du auch Physik dann studieren möchtest? Oder war das eher so, ja, mir liegt das auf eine Art, ich mache das jetzt?
Ja und nein. Also auf der einen Seite war es relativ lange klar, dass ich danach Physik studieren möchte. Dann war tatsächlich das Abitur da und die Möglichkeit, alles Mögliche zu studieren. Also wenn man sich die Universitäten und die Studiengänge anguckt, dann gibt es ja so viele unendliche Möglichkeiten an verschiedenen auch Richtungen, die man studieren kann. Und dann war ich eine Zeit lang doch ein bisschen verunsichert, ob es jetzt wirklich bei der klassischen Physik bleibt oder ob ich nicht vielleicht auch ein bisschen, weil Biologie fand ich auch immer sehr spannend und den Übergang da, ob ich nicht vielleicht sowas in Richtung Biophysik oder Biotechnologie oder so etwas machen möchte. Und dann habe ich die Studienpläne mir immer angeguckt und dann war mir immer zu wenig Physik da drin. Und dann habe ich halt doch gesagt, nee, dann bleibt es bei meinem ursprünglichen Bauchgefühl. Ich möchte gerne Physik studieren und habe das dann auch angefangen und habe mich aber sehr viel so in Spezialisierungskursen dann auch in Richtung Biologie, Biotechnologie, medizinische Physik, Biochemie, auch so ein bisschen so in die, sag ich mal, anderen Naturwissenschaften so ein bisschen, ja, reingehört.
Also du hast das im Endeffekt dann ja ein bisschen kombiniert, könnte man sagen. Du hast mir verraten, dass in dieser Zeit als Jugendliche aber auch die Kunst in einer gewissen Weise eine Rolle gespielt hast. Du hast nämlich Klarinette gespielt. Wie kam es denn dazu, dass du gerade dieses Holzblasinstrument gewählt hast?
Für mich ist es einfach ein Instrument gewesen, das einfach super vielseitig ist. Also als ich überlegt habe, welches Instrument ich nochmal spielen möchte, wollte ich unbedingt gerne eins spielen, was ja im Orchester oder in der Band einsetzbar ist, weil ich gerne ja mit anderen Menschen zusammen musiziere und gleichzeitig aber auch ein Instrument, was eben sehr, sehr vielseitig ist, was man sowohl von der Klassik angefangen bei klassischen Mozart-Konzerten bis hin zu Jazz über Klezmer, Big Band war alles möglich. Und daher war das einfach für mich ein sehr tolles Instrument und ja, in der Zeit eine tolle Abwechslung, hier musizieren zu können.
Du hast es eben schon ganz kurz angesprochen, als die Klarinettenmusik schlechthin gilt ja Klezmer, eine Musikrichtung, die in den jüdischen Gemeinschaften Osteuropas entstanden ist, eine Tanz- und Festmusik mit sehr viel Geschichte dahinter. Und wir hören jetzt mal in die Musik rein, damit wir überhaupt wissen, wie eine Klarinette klingen kann. Das hier ist jetzt der König des Klezmer, so wird er betitelt, der argentinische Musiker Jorah Weidman. Let's Dance heißt dieses Stück daraus. So kann Klezmer klingen. Klezmer ist ja generell eine Musik mit einer langen Tradition, die aber auch immer wieder neu interpretiert wird. In der Physik bewegt man sich ja auch in gewisser Weise zwischen Grundlagenwissen und ganz neuen Anwendungen, wie auch in deiner Forschung. Wann wurde dir denn klar, dass du nicht nur theoretisch arbeiten möchtest, sondern mit deiner Physik auch konkret in die Medizintechnik gehen möchtest, also auch in die Anwendung?
Ja, das war eigentlich so im Verlauf des Studiums, dass ich da natürlich irgendwie durch die klassische Grundlagenausbildung der Physik durchgelaufen bin, wo man dann natürlich auch irgendwie Einblicke bekommt in die ganz verschiedenen Themenbereiche, aber auch die Methodik, die hinter den verschiedenen Themenbereichen steckt in der Physik. Und das kann eben von sehr theoretischer Physik bis hin zu sehr praktischen Anwendungen sein. Und so spannend die ganzen Themen sind, die auch wirklich in der Grundlagenphysik, also angefangen habe ich noch mit Teilchenphysik, die dahinter stecken, so mehr habe ich doch gemerkt, dass ich von der Arbeitsweise und von der Methodik dann doch lieber das Experiment mag und die tatsächliche Anwendung und mir das eben die Motivation auch gibt. Diese Verbindung, die ich schon ganz am Anfang auch hatte, irgendwie auch, dass ich die Biologie, Medizin irgendwie spannend finde und dass ich da aus der Physik heraus dann eben Anwendungen für Medizin finden möchte.
Steckt denn auch ein bisschen der Wunsch dahinter, vielleicht Menschen helfen zu wollen, weil du meintest eben schon, es geht ja in der Medizintechnik im Wesentlichen, zumindest bei dir, auch sehr viel darum, Lösungen zu finden, um Erkrankungen zu heilen oder dass es Menschen besser geht.
Ja, natürlich, immer. Also ich meine, wenn wir uns entsprechende Krankheitsbilder angucken und immer wieder feststellen, dass heutzutage eingesetzte Therapieformen, Operationstechniken teilweise, so gut sie auch sein mögen, aber einfach nicht weiterhelfen, ist es natürlich erschreckend zu sehen und ein noch mal mehr Ansporn, daran was zu tun, dass auch den Menschen geholfen werden kann, ja, die einfach zurzeit keine Therapieoptionen haben. Und das ist ja ein täglicher Ansporn.
Du bist ja jetzt aktuell an der TU Darmstadt und beschäftigst dich mit Nano- und Mikrorobotern, die gezielt Medikamente an die richtigen Stellen im Körper transportieren sollen. Als ich das erste Mal gehört habe, war so mein Gedanke, ja gut, man mag ja eigentlich meinen, dass Medikamente so entwickelt sind, dass sie schon an den richtigen Stellen wirken. Ist das ein Irrglaube?
Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also natürlich gibt es sehr spezifische Medikamente, aber es gibt eben auch solche, die, man sagt halt, systemisch wirken. Und das heißt, sie belasten den gesamten Körper. Und das ganz klassische Beispiel ist natürlich die Chemotherapie, wo wir, glaube ich, alle vor Augen haben, egal ob wir jemanden kennen oder auch nur davon gehört haben, wie belastend eine solche Therapie ist. Und das liegt einfach daran, dass halt nicht nur die kranken Zellen angegriffen werden, sondern eben alle Zellen im Körper. Deshalb ist das zum Beispiel ein Anwendungsfall, den wir uns eben mit Mikro- und Nanorobotern angucken, dass wir hier eben die Medikamente gezielter zum Wirkungsort bringen können, gezielter zu einem Ort des Tumors bringen können, damit wir einfach die Wirkstoffmenge am Ort der Erkrankung eben erhöhen können, während gleichzeitig eben der gesamte Körper besser geschont werden kann von Nebenwirkungen.
Genau, also das bedeutet in dem Fall an die richtige Stelle bringen. Du hast eben schon gesagt oder hast Chemotherapien als Beispiel genannt. Hast du noch andere Anwendungsbereiche, wo das sinnvoll sein könnte?
Ja, also zum Beispiel auch, wenn wir über vaskuläre Erkrankungen nachdenken, das können zum Beispiel Stenosen, also Gefäßverengungen, oder Thrombosen, Gefäßverschlüsse sein, oder auch Aneurysmen, das sind so kleine Aussackungen von Gefäßen, die potenziell halt platzen können. Und gerade wenn das im Gehirn stattfindet, ist das natürlich auch sehr, sehr gefährlich, wenn wir dort eben eine Blutung haben. Und je nachdem, wo diese Stellen liegen, sind die halt sehr, sehr schwer zu erreichen mit heutzutage angewendeten Katheteroperationen. Dass dort Medikamente hinzubringen, um zum Beispiel so einen Thrombus zu lösen, ist gar nicht so einfach, weil, ich meine, das kann man sich halt vorstellen, wie so ein Fluss, der fließt und dann in den Nebenarmen, der halt stehendes Gewässer hat, da fließt halt nichts rein. Also wenn ich Medikamente in den Blutfluss gebe, fließt der halt genau an der Stenose vorbei, genau an der Thrombose vorbei und wirkt überhaupt nicht da, wo es eigentlich soll. Das heißt, hier den Ansatz zu verfolgen, gezielt in die Gefäßabzweigung zu navigieren, zu steuern, um gezielt Medikamente genau dahin zu bringen, wo der Thrombus ist, wo die Gefäßverengung ist, oder einen Mikroroboter in ein Aneurysma zu steuern, was an einer Stelle liegt, was wir mit Kathetern nicht erreichen können, ist auch ein Anwendungsfall.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mich natürlich auf unser Gespräch vorbereitet und auch mit anderen Menschen dazu mal ausgetauscht. Und das, oder was gestern zum Beispiel aufgetaucht ist, und ich wette, da wurdest du auch schon sehr oft drauf angesprochen, ist ein alter Sci-Fi-Film aus den 60ern. Die Fantastische Reise heißt da auf Deutsch, und da passiert im Wesentlichen Ähnliches als das, was du gerade beschrieben hast. Ich umreiß das einmal ganz kurz. In dem Film reist eine Gruppe Wissenschaftler mit einem verkleinerten U-Boot in den Körper eines Menschen, um ein Blutgerinnsel zu entfernen, das auf konventionelle Weise nicht entfernt werden kann. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein sehr eindrückliches Bild, aber natürlich auch auf eine Art Hollywood. Hast du diesen Film selbst gesehen? Und wenn ja, denkst du, wenn du das schaust, das ist ja völlig unrealistisch, oder denkst du auch manchmal vielleicht, ah ja, so weit weg ist das eigentlich gar nicht? Was sind deine Gedanken zu solchen Sci-Fi Bildern, die gemalt werden in der Popkultur?
Also ja, klar habe ich den Film gesehen. Und ja, darauf werde ich auch hin und wieder angesprochen. Vor allem, sage ich jetzt mal, ältere Kollegen, die natürlich den Film noch irgendwie aus der eigenen Jugendzeit oder so kennen, die haben sofort diesen Film irgendwie vor Augen. Also natürlich ist es Science-Fiction, dass die Menschen dort natürlich irgendwie geschrumpft werden und dann in die Blutbahn injiziert werden. Aber die Idee dahinter, halt gezielt eben hin zu diesem Blutgerinnsel zu navigieren, um es vor Ort dann aufzulösen, ist halt gar nicht so falsch und gar nicht so weit weg. Genau das ist die Idee, was wir eben mit den Mikrorobotern machen. Nur eben, dass keine Menschen an Bord sein müssen, um dieses Blutgerinnsel zu bekämpfen, sondern halt das Medikament dann an dem Ort freigesetzt wird.
Bevor wir konkret jetzt nochmal über deine Roboter sprechen und wie die eventuell auch aussehen, ich habe mal geschaut, wie Roboter in der Musik ihren Platz finden. Thematisch gibt es natürlich viel über Roboter, Songs über Roboter, MusikerInnen, die so tun, als seien sie Roboter, Musikvideos, in denen sie irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt aber auch experimentelle MusikerInnen, die Roboter bauen, um mit ihnen Musik zu erschaffen. Das fand ich ganz spannend. Ich bin da nämlich zum Beispiel auf Moritz Simon Geist gestoßen, ein Musiker, aber auch Mechatroniker, der genau diese beiden Felder zusammenbringt in seiner Musik. Und wir hören jetzt einmal ganz kurz rein, wie das Ganze dann klingt. The DNA of Drumming heißt dieser Song und kommt von seinem Album Robotic Electronic Music, soll weltweit tatsächlich die erste Techno-Platte sein, die vollständig von selbstgebauten Robotern gespielt wird. Alle Klänge werden von Robotern erzeugt, kleine Motoren, die auf Metall schlagen, 3D-gedruckte Kalimbas oder aber auch wiederverwertete Teile aus alten Festplatten, die hier klicken und dröhnen und Drum Machines erzeugen. So können Roboter in der Musik klingen und man kann sich das, glaube ich, auch optisch ganz gut vorstellen. Was man sich aber vielleicht weniger gut vorstellen kann, ist, wie Anna, deine Roboter aussehen, gerade weil sie so klein sind. Wie kann man sich das optisch vorstellen? Wie sehen deine Nano- und Mikroroboter aus?
Ja, also tatsächlich ist da die klassische Vorstellung von Robotern ein bisschen irreführend, weil wir kennen vielleicht irgendwie Roboter, die ja heutzutage schon fast aussehen wie Menschengestalt haben, die humanoiden Roboter, aber vielleicht auch so aus der Autoindustrie sind diese Roboterarme sehr geläufig oder auch mittlerweile in Operationssälen, so Operationsroboter, wenn wir dann in Richtung Medizintechnik gucken. Aber tatsächlich ist die Vorstellung, wie gesagt, etwas irreführend, wenn wir halt auf Mikro- und Nanoroboter, über Mikro- und Nanoroboter sprechen, weil die einfach ganz anders aussehen und vor allem viel, viel kleiner sind. Also die Mikroroboter an sich, ich sag mal, es gibt keine standardisierte Definition von, was ist ein Mikroroboter und wie groß darf dieser sein, aber die fangen so im einige Millimeter-Bereich an. Und gehen halt wirklich runter bis hin zu einigen 10 Nanometern. Das sind dann halt wirklich Nanopartikel, die gesteuert werden können. Und da fängt auch die nächste Hürde und auch unsere Forschung dann an, wie steuert man diese winzig kleinen Devices eigentlich? Und auch da funktioniert eben die klassische Steuerung nicht, die wir von den klassischen Robotern kennen, sondern wir müssen uns halt Steuerungsmöglichkeiten überlegen, die wir von außen applizieren können. Also allein der Roboter ist erstmal noch unbeweglich, aber woran wir zum Beispiel forschen, ist, dass wir Magnetfelder anlegen, die dann eben diese winzig kleinen Teilchen, diese winzig kleinen Roboter eben von außen steuern können. Aber zum Beispiel auch Laser sind möglich oder Ultraschall oder auch chemische Reaktionen, die auf diesen Nanopartikeln stattfinden, können eben solche Mikro- und Nanoroboter antreiben. Auf diese Art und Weise wollen wir sie dann durch den Körper steuern.
Ich glaube, das, was vermutlich den meisten, die zum ersten Mal davon hören, so ein Unbehagen auslöst, ist gerade das, was du gerade beschrieben hast. Ja, wie werden die denn durch unseren Körper gesteuert? Wie kann man gewährleisten, dass man auch im Endeffekt weiß, wo sie hingelangen und dass die nicht wahllos durch den Körper durchschwimmen. Du hast gerade eben schon gesagt, Magnetfelder spielen eine Rolle in deiner Forschung. Ich glaube, viele würden erstmal denken, dass Magnetfelder für den Körper jetzt nicht unbedingt das Gesündeste sind, aber anscheinend ist es ja nicht so.
Das ist absolut nicht so. Also Magnetfelder sind völlig unbedenklich. Der Vorteil an Magnetfeldern auch für uns und für die Forschung, für die Steuerung ist, dass sie sehr gut den Körper durchdringen können und so auch wirklich in tiefe Körperregionen wirken können. Wir also auf diese Art und Weise Mikroroboter wirklich auch in tiefe Körperregionen steuern können. Und davor braucht man überhaupt keine Angst haben. Das ist völlig unbedenklich, diese Magnetfelder anzulegen, solange man irgendwie nichts Metallisches am oder im Körper hat.
Ist das denn auch genau der Grund, weshalb ihr euch dafür entschieden habt, genau damit zu arbeiten, um die kleinen Roboter durch den Körper zu bewegen? Oder gäbe es auch einen anderen Ansatz, der das möglich machen würde?
Also wir haben uns eben für die magnetische Aktuierung entschieden. Natürlich auf der einen Seite daher Magnetfelder sind Physik. Das ist natürlich mein Bereich, den ich einfach super spannend finde. Auf der einen Seite die Materialien zu entwickeln, die ja nicht nur magnetische Eigenschaften haben müssen, aus denen wir die Mikro- und Nanoroboter herstellen, sondern eben darüber hinaus auch noch biokompatibel, am besten sogar abbaubar vom Körper sein müssen, damit sie eben für den Körper gut verträglich sind. Und eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, die Magnetfelder, die eben auch bis in tiefe Körperregionen wirken können und dort Mikro- und Nanoroboter steuern können. Dann gibt es noch die Möglichkeit, chemische Reaktionen. Das funktioniert für einzelne Anwendungsfelder sehr, sehr gut. Also auch das nutzen wir ein bisschen in Kombination mit Magnetfeldern, dass wir Enzyme verwenden, um so Nanopartikel anzutreiben, eine enzymatische Reaktion. Aber dazu brauchen wir halt immer einen ganz spezifischen Treibstoff. Und den haben wir nicht überall im Körper. Und deswegen gibt es zum Beispiel das Anwendungsszenario für diese chemisch angetriebenen Nanobots, nennen wir sie auch. Das ist der Blasenkrebs. Und wir verwenden Urease als Enzym. Und sobald diese in Kontakt kommen mit Urea, was wir in der Blase einfach natürlich haben, werden diese Partikel angetrieben. Aber das funktioniert halt auch nur dort. Und das funktioniert dort prima, aber ist dann natürlich sehr begrenzt auf ein bestimmtes Anwendungsfeld. Und Magnetfelder sind dann natürlich einfach sehr, sehr viel flexibler und für alle möglichen Anwendungsorte im Körper einsetzbar.
Du hast es eben schon ganz kurz erwähnt. Also das eine ist vielleicht, dass Menschen, die davon hören, irgendwie Unbehagen haben, weil sich irgendwas durch den Körper bewegt. Aber das andere ist ja, du hast es eben schon kurz angerissen, dass man sich natürlich auch die Frage stellt, ja, was passiert denn mit diesen kleinen Robotern, wenn sie ihren Job erledigt haben? So, du hast eben schon das Material angesprochen. Spielt das dabei eine gewisse Rolle? Weil man kennt ja zum Beispiel, nur um das kurz einzuordnen, Fäden, die sich mit der Zeit auflösen oder ähnliches. Kann man sich das ähnlich vorstellen?
Genau so kann man sich das vorstellen, ja. Also es kommt natürlich sehr auf das jeweilige Anwendungsszenario an. Aber es wird sehr, sehr viel daran geforscht, dass wir eben auch Materialien haben, die sich einfach nach der Zeit dann abbauen im Körper und dann komplett auflösen. Das heißt, der Mikroroboter aus einem ähnlichen Material wie zum Beispiel diese Fäden, die sich nach einer Zeit dann auflösen, die einfach ja zum Wirkungsort gesteuert werden, dort die Medikamente freisetzen und dann vom Körper abgebaut werden. Ein anderes Anwendungsszenario, was ich eingangs schon mal gesagt habe, ist zum Beispiel, dass wir auch Aneurysmen damit behandeln wollen. Und dann ist natürlich das Einsatzszenario eher, dass der Mikroroboter in das Aneurysma fährt und dann quasi wie ein Implantat wirken soll. Und dann wollen wir natürlich genau das Gegenteil. Wir wollen ein möglichst stabiles Material, was sich nicht auflöst und was im Körper wie heutzutage auch eingesetzte Implantate dann verbleiben kann. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, ja, okay, diese Biopolymere kann man sich vorstellen, Stärke spielt da viel eine Rolle oder auch ja Materialien ähnlich wie Gelatine, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das vom Körper gut verträglich ist. Aber was ist mit den magnetischen Materialien? Und da verwenden wir Eisenoxid-Nanopartikel. Und Eisen kennt der Körper halt auch. Also auch Eisen ist halt vom Körper abbaubar. Und diese Eisenoxid-Nanopartikel sind teilweise auch schon zugelassen als Kontrastmittel. Also die werden beim MRT-Bild, Magnetresonanztomographie, Bildgebung teilweise als Kontrastmittel verwendet, sind klinisch also zugelassen. Und das sind winzig kleine Eisenoxidpartikel, die mit einer Zuckerhülle ausgestattet sind und deshalb auch ganz wunderbar vom Körper abbaubar sind.
Stichwort Bildgebung, weil du es eben schon gesagt hast. Man muss ja natürlich aber auch irgendwie verfolgen können, wo sich diese Roboter jetzt genau im Körper gerade befinden. Wie geht ihr das an?
Genau, also die Nachverfolgung und wirklich das Echtzeit-Tracking der Mikro- und Nanoroboter ist natürlich essentiell, um irgendwann einmal den Schritt tatsächlich hin zu den klinischen Anwendungen zu gehen. Das ist tatsächlich auch wirklich ein wichtiger Punkt, der zurzeit in der Forschung auf verschiedene Art und Weise untersucht wird. Ich meine, wir kennen einige Bildgebungstechnologien, die wir auch jetzt schon bereits im Krankenhaus haben. Auch diese werden zum Mikro- und Nanoroboter-Tracking eingesetzt und untersucht, angefangen bei Ultraschall über die gerade schon angesprochene Magnetresonanztomographie oder auch Röntgen und CT. Ich forsche an der sogenannten Magnetpartikelbildgebung. Das ist nochmal ein neuartiges Bildgebungsverfahren, was es zurzeit noch nicht in der Klinik gibt, hat aber großes Potenzial, weil es eben diese magnetischen Nanopartikel darstellen kann. Und das wirklich sehr, sehr schnell. Es ist ein sehr, sehr schnelles Bildgebungsverfahren und in Echtzeit dreidimensional. Und das, anders als wir es zum Beispiel von Röntgen kennen, völlig strahlungsfrei.
Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch mit ein paar FreundInnen und KollegInnen über dein Thema unterhalten, weil mich einfach interessiert hat, wie denn so die Reaktionen aussehen, wenn man Menschen erzählt, dass es diese Forschung gibt, die du machst. Bei vielen war zuerst einmal so ein leichtes Gruseln, nenne ich es mal, bei der Vorstellung, dass kleine Roboter im eigenen Körper irgendwie unterwegs sind. Und da tauchen auch schnell so Bilder von Cyborgs auf oder, wie wir vorhin schon hatten, dieser Science-Fiction-Film tauchte auch auf. Andererseits dachte ich mir auch sofort, ja okay, gut, wir haben ja auch sowas wie Herzschrittmacher im Körper und da gruselt es aktuell niemanden mehr. Das ist was völlig Normales für die meisten, dass ein elektronisches Gerät eingesetzt wird. Ich habe mich dann gefragt, wie du dieser Skepsis begegnest, die Menschen deiner Forschung vielleicht gegenüberbringen. Wie gehst du damit um?
Ach, ich mag das auch. Also dann hat halt jeder auch sofort eine Verbindung dazu. Und sei es jetzt halt von Science Fiction oder halt auch der tatsächlichen Begeisterung dafür, wofür es dann mal eingesetzt werden kann, kann halt jeder was mit meiner Forschung anfangen und hat irgendwie eine Vorstellung davon. Und ich erlebe auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach sehr begeistert davon sind. Und ich brauche gar nicht lange davon zu erzählen und gar nicht weit auszuholen und tief in die Technik einzusteigen, als dass jeder was damit anfangen und was damit verbinden kann und sich darunter was vorstellen kann. Und das macht es halt auch einfach super angenehm und spannend, darüber dann halt auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Du hast ja eben auch schon ganz kurz die Individualität angesprochen, die mit den Nano- und Mikrorobotern einhergeht. Personalisierte Medizin ist ja gerade ein relativ großes Thema, quasi weg von der Standardbehandlung, die auf alle angewandt wird, hin zu der Idee, dass jeder Körper ist anders, jede Erkrankung verläuft anders. Und genau diese Unterschiede will man mittlerweile viel stärker berücksichtigen. Hast du eine Idee, warum das gerade jetzt so ein zentraler Forschungsansatz ist?
Also personalisierte Medizin ist natürlich ein Aspekt, den wir uns schon sehr, sehr lange angucken, um eben auf bestimmte Krankheitsbilder, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch braucht auch andere Behandlungen, reagieren zu können. Und ja, mit dem, was wir machen, ist das natürlich sehr individuell, je nachdem, wie und wo wir diese Mikro- und Nanoroboter hinsteuern wollen, auch die Dosis, die wir applizieren wollen. Und auch ja, die Wirkstofffreisetzung kann ganz individuell, je nachdem, was gebraucht wird am Wirkungsort, stattfinden. Und ja, das macht es einfach für Patientinnen und Patienten, glaube ich, in der Zukunft sehr viel verträglicher. Und gleichzeitig halt diese individuelle angepasste Therapie halt auch, dass jeder nur das bekommt, was er auch wirklich braucht, führt halt auch schon dazu, dass Nebenwirkungen sich reduzieren. Aber eben auch, dass jeder so viel bekommt, wie er dann halt auch braucht, hilft halt natürlich auch für den Therapieerfolg, dass da halt nicht nur in ja Tabellen nachgeguckt wird, was so der standardgenormte Mensch wahrscheinlich irgendwie an Therapie braucht, sondern wirklich darauf geachtet wird, auf die Unterschiede jedes Einzelnen.
Aber wäre dann der Ansatz jetzt angenommen, also passiert hoffentlich nicht, aber angenommen, ich würde von so einer Behandlung profitieren, dass sich dann wirklich jeder Mensch individuell angeschaut wird und dann darauf basierend so ein kleiner Roboter hergestellt wird? Oder ist es eher so, das ist dann auch ein kleiner Partikel, der für die meisten Menschen mit der Erkrankung funktioniert?
Wie das mal tatsächlich in der Praxis aussieht, ich glaube, das ist noch ein relativ weiter Weg. Sicherlich wird es dann verschiedene, also hatte ich auch schon angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Mikro-Nano-Partikeln, Mikro-Nano-Devices, die dort dann einsetzbar sind und dann natürlich entschieden werden muss, für welches Krankheitsbild setze ich welche Art von Mikro- und Nanorobotern ein, welche Art funktioniert wo und wie am besten. Und dann ist halt eher die Frage, wie belade ich diese, dass ich die dann eben ganz individuell zu diesem Wirkungsort bringen kann und halt tatsächlich auch dann den Wirkstoff, die Wirkstofffreisetzung vor allem das ist, was so individuell ist, weil wir tatsächlich auf einen Trigger, zum Beispiel auf einen Wärmetrigger, wir können also am Ort der Erkrankung, nachdem wir den Mikroroboter dorthin gesteuert haben, diesen auch durch Magnetfelder erwärmen und dann ganz gezielt den Wirkstoff dort freisetzen. Und das können wir natürlich ganz individuell, je nachdem wie viel oder ob dann noch mehr ja benötigt wird am Ort der Erkrankung, dann regulieren und steuern.
Spannend, finde ich das. Deine Forschung ist ja, da benötigt man sehr viel Konzentration, um daran zu arbeiten. Und du hast mir schon vorab verraten, dass du beim Arbeiten gerne Musik von einem Filmkomponisten hörst, beziehungsweise wenn du unterwegs bist und auch deine Paper liest. Hans Zimmer hat zahlreiche Scores veröffentlicht für Filme wie Inception, Interstellar, Gladiator oder auch Dune. Also alles sehr cineastisch. Warum kannst du genau zu dieser Art Musik dich so gut konzentrieren oder auch gut arbeiten? Warum funktioniert das für dich gut?
Ja, diese Musik funktioniert vor allem für mich im Zug sehr gut, dass man dort halt dann Kopfhörer und Tunnel und dann doch es schafft, sich tatsächlich auf ja das Paper, den Artikel zu konzentrieren und sich da irgendwie nicht ablenken zu lassen. Ist das einfach eine Musik, in die man halt so ein bisschen auf der einen Seite abtauchen kann, aber trotzdem nicht ablenkend ist von dem, was man dort liest. Deswegen ist das für mich so ein bisschen die Musik im Zug beim Lesen.
Wir hören mal in einen Ausschnitt aus dem Score von Interstellar rein. Vermutlich eins der bekanntesten Stücke aus dem Film, aber vielleicht auch von Hans Zimmer selbst. Das hier ist Cornfield Chase.
Thank you.
Jana, ich kann dich auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass man sich ganz gut zu solcher Musik konzentrieren kann. Ich selbst würde das vermutlich auch wesentlich öfter machen, wenn ich nicht so viel mit Audios arbeiten müsste. Filmmusik wie die von Hans Zimmer ist ja aber auch eine Kunstform, in der das Hören mit dem Sehen von Filmen eigentlich zusammenkommen. Zwei unterschiedliche Ausdrucksformen greifen hier ineinander und ja, entfalten quasi ihre volle Wirkung in Kombination. Würdest du sagen, dass das in deiner Forschung ähnlich ist? Weil ich würde behaupten, in meiner Vorstellung, du brauchst auch ForscherInnen aus anderen Disziplinen, um das zu machen, was du machst.
Stichwort Interdisziplinarität. Ja, natürlich. Also ich komme jetzt halt mit dem Hintergrund Physik in diese Forschung rein, aber man kann sich natürlich vorstellen, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Medizinerinnen und Medizinern ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir kooperieren hier auch sehr viel mit klinischen Partnern, aber auch hier vor Ort in meinem eigenen Team sind wir ganz interdisziplinär aufgestellt. Nicht nur Physik, Medizintechnik, sondern auch Biotechnologie und Medizin haben wir hier. Und das ist einfach, macht super viel Spaß, einfach zu sehen, wie jeder mit seinem eigenen Hintergrund und seinem Wissen und seiner Expertise eben zur Diskussion beiträgt, weil die Dinge und die Ergebnisse zu diskutieren natürlich ungemein wichtig sind, um weiterzukommen, weil, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, man stößt immer wieder auf Fragen, die man halt in keinem Artikel und keinem Buch die Antwort dazu nachlesen kann, sondern dann hilft es halt nur, sich mit Kollegen auszutauschen, darüber zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Und das ist halt gerade in dem Bereich, in dem wir uns befinden, wo wir wirklich, ja, Antworten nicht nur in der Physik finden, sondern eben auch in der Biologie, der Chemie, der Medizin super wichtig, sich hier mit verschiedenen Expertisen auszutauschen.
Wie weit seid ihr denn jetzt aktuell mit dem Projekt? Gibt es da irgendwie so ein, ja, oder fragen wir mal ganz anders, wann denkst du, könnte es denn vielleicht irgendwann mal zur Anwendung kommen? Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger.
Ja, das ist natürlich irgendwie, ich verstehe auch, dass diese Frage irgendwann irgendwie unter den Nägeln brennt. Wann sehen wir Mikro- und Nanoroboter tatsächlich, dass sie in der Klinik angewendet werden? Es ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt nur ein bisschen drauf an, worüber wir sprechen. Wie gesagt, diese magnetischen Nanopartikel, die auch schon als Kontrastmittel tatsächlich eingesetzt werden, das sehe ich gar nicht so weit weg, dass wir die tatsächlich auch einsetzen und zum Beispiel die Konzentration dieser Partikel am Ort eines Tumors oder ähnliches durch Magnetfelder erhöhen. Auf der anderen Seite die Mikroroboter, die so mit Wirkstoffen beladen sind und so als einzelnes Device tatsächlich so durch die Blutbahn gesteuert werden, das sehe ich noch ein bisschen weiter weg, weil wir da halt vor allem noch genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, beantworten müssen. Wie können wir wirklich sicherstellen, dass der Mikroroboter auch da ankommt, wo er hingehört und nicht irgendwo abhaut, wo er dann mehr Probleme verursacht als Lösungen schafft. Und da ist noch eine Menge dran zu tun. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es Schritt für Schritt dann auch in die Anwendung kommen und für verschiedene Einsatzbereiche angewendet werden.
Ihr habt ja aber bestimmt auch schon erste Tests auf irgendeine Art durchgeführt. Kannst du dazu irgendwie mehr verraten, wie die gelaufen sind, wie man sich das vorstellen kann?
Also was wir hier am Institut machen, fängt natürlich sehr noch in den Grundlagen an, dass wir halt wirklich an den Materialien forschen, die eingesetzt werden können. Dann auch die Beladung dieser Mikro- und Nano-Devices erforschen und überhaupt die Herstellung. Also auch das ist ja nicht so trivial, solche winzig kleinen Devices herzustellen und sie dann tatsächlich zu steuern. Und was wir halt hier vor allem machen, ist, dass wir dann so 3D-gedruckte Modelle, 3D-gedruckte Phantome haben. Das heißt zum Beispiel, wir von Kollegen aus dem Klinikum Bilder von Patienten bekommen, die zum Beispiel eine Gefäßverengung oder ein Aneurysma oder ähnliches aufweisen. Wir dann aus diesen Bildern ein 3D-gedrucktes Modell herstellen und dann erstmal unsere Mikro- und Nanoroboter durch dieses Modell hindurch steuern. Das ist so typischerweise ein Experiment und ein Projekt, was wir dann hier machen, um eben die grundsätzliche Einsetzbarkeit dieser Mikro- und Nano Devices, diese Steuerbarkeit durch eine Anatomie hindurch zeigen. Bis hin zu, also wir arbeiten dann auch mit Zellen und Zelltechnik, dass wir halt dann zum Beispiel auch Tumorzellen kultivieren und dort dann eben zeigen können, okay, die Partikel dringen da tiefer in die Zellen ein und wir können eben tatsächlich diese Tumorzellen durch zum Beispiel Erwärmung bekämpfen, aber alles eben auf dem Level Zellen in der Petrischale.
Schön. Mit all dieser Forschung und mit all diesen Experimenten bist du ja auch Teil eines Forschungsförderprogramms des Landes Hessen. Rund 2 Millionen Euro hast du für rund 6 Jahre Forschung bekommen für die Entwicklung, Steuerung und auch Überwachung über all das, was wir gerade schon gesprochen haben, von deinen Nano- und Mikrorobotern. Es klingt erstmal nach viel Geld, aber im Rahmen von 6 Jahren ist das wahrscheinlich erstens gar nicht mal so viel Geld und zweitens auch gar keine lange Zeit, um zum Ende zu kommen, sagen wir es so.
Ja und nein, also ich glaube, 2 Millionen ist schon auch einiges und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich hier quasi, es heißt ja auch, das ist die Löwe-Staat-Professur und das lässt auch im Namen schon erkennen, das ist halt für den Staat hier in Darmstadt gedacht und das ist Geld, mit dem ich halt hier die Forschung wirklich gut aufbauen kann. Das ist ein super Beschleuniger im Sinne von, dass wir hier auch einige Geräte jetzt darüber anschaffen konnten, mit denen wir zum Beispiel eben diese Steuerung von den Mikro- und Nanorobotern unter Mikroskop dann tatsächlich durchführen können. Und auch 2 Mitarbeiterinnen, die über dieses Projekt angestellt werden konnten. Und das ist natürlich nicht nichts, sondern ich freue mich da riesig drüber, dass ich eben diese Startbedingungen hier hatte und damit hier jetzt meine Forschung aufbauen kann.
Hast du denn eine Idee, wie es danach weitergehen könnte? Weil ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass diese Forschung noch eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen wird, bis sie dann wirklich standardmäßig angewandt werden kann. Hast du eine Idee, wie es dann weitergeht?
Also ich glaube, dass wir da immer weiter dran forschen können, dass es ein unerschöpfliches Thema ist, wie ich schon gesagt habe, wo eine Frage beantwortet ist, tun sich 5 weitere auf. Genauso ist das auch mit Ideen, wofür man Mikro- und Nanoroboter noch einsetzen könnte oder wie man sie noch anders herstellen könnte oder wie man sie noch besser steuern könnte oder wie man sie noch effektiver einsetzen kann. Von daher, uns fehlt es nicht an Ideen und Anwendungsszenarien, um Mikro- und Nanoroboter zu entwickeln und verschiedene Szenarien zu testen und verschiedene Mikro- und Nanoroboter, verschiedene Materialien zu testen. Von daher habe ich ehrlich gesagt weniger die Sorge, dass uns die Ideen ausgehen und was wir in Zukunft da noch machen können, sondern vielmehr den Eindruck, wir haben viel, viel mehr Ideen, als wir Mittel und Leute haben, die das umsetzen können.
Aber man bräuchte vermutlich dann ja auch ein nächstes Förderprogramm, nehme ich an, wenn die 6 Jahre ausgelaufen sind.
Genau, also das ist natürlich was, wie Forschung grundsätzlich natürlich funktioniert, dass wir eben über Projektanträge weitere Drittmittel einwerben wollen, um eben auch weitere Projekte auch in Zukunft zu finanzieren. Da bin ich guter Dinge, dass wir da auch entsprechende Anschlussfinanzierungen bekommen werden.
Dann danke, Anna, dass wir heute gemeinsam auch in deine Forschung abtauchen durften.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Bevor wir uns verabschieden, noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Dann ist die Sozialwissenschaftlerin Lara Bister zu Gast. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit den sogenannten Wendekindern, also Menschen, die zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Sie hat untersucht, welche langfristigen gesundheitlichen Folgen die wirtschaftlichen Umbrüche der frühen 90er Jahre für diese Generation haben können. Wir sprechen darüber, warum Krisen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesundheitliche Spuren hinterlassen können und weshalb genau diese Erkenntnisse auch für uns heute noch wichtig sind. Außerdem bringt Lara auch Musik aus ihrer Jugend mit, die ihre Forschung auf eine überraschende Weise widerspiegelt. Das hört ihr in der nächsten Folge von Listen to Wissen. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert Listen to Wissen am besten direkt in eurer Podcast-App. So bekommt ihr automatisch Bescheid, sobald eine neue Episode online ist. Wir freuen uns außerdem über eine 5-Sterne-Bewertung und darüber, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, die ihn auch unbedingt hören sollen. Feedback könnt ihr jederzeit an dsp@koerber-stiftung.de schicken. Koerber schreibt sich dabei mit OE. Listen to Wissen ist ein Podcast der Koerber Stiftung in Zusammenarbeit mit Byte FM. Redaktion Nina Ritter, Nadja-Lena Schröder, Friederike Schneider und Liz Remter. Produktion Liz Remter und Danny Steinmeier.